Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind in der zweiten Folge unseres Lifehacks Jura. Ich habe diese Veranstaltung ganz kurzfristig umverlegt und bitte Sie dafür um Nachsicht. Aber ich dachte, lieber mal kurz schnell über YouTube verlegen, als das wieder lang in die Zukunft schieben. Ich freue mich über jede und jeden, die jetzt heute Morgen da sind. Und das Thema hatte ich vielleicht sogar schon am Ende des ersten Lifehacks angekündigt. Es soll um juristische Recherche gehen. Ich möchte Ihnen in diesem kleinen Video, in diesem kleinen Livestream natürlich, wie auch beim ersten Mal auch, die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich werde vielleicht im Unterschied zum ersten Lifehack diese Fragen eher am Ende abarbeiten, um mich nicht dauernd selbst in meiner eigenen Struktur zu unterbrechen. Aber ich werde mich bemühen, alles, was in den Chat rein kommentieren, tatsächlich auch am Ende noch aufzugreifen. Dieser Chat wird nachher nicht online zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch in einem jetzt geschützten Raum etwas zu sagen, was für Sie an dieser Stelle vielleicht interessant ist, über das hinaus, was ich ohnehin schon gesagt habe. Wer mich jetzt vielleicht über diesen Kanal zum ersten Mal sieht, dem noch mal kurz gesagt, mein Name ist Martin Fries. Ich bin ein Professor an der Business and Law School, BSP Law School in Berlin. Und mache dort sehr viel Zivilrecht und Legal Technology und interessiere mich aber gerade auch für so methodische Themen. Und da ist die juristische Recherche natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, das ist etwas, wo man noch viel verbessern kann. Deswegen habe ich die jetzt relativ an den Anfang dieser Livestreams reingestellt. Ich glaube, das kann Ihnen vielleicht sogar auch in diesen Semesterferien noch von Nutzen sein. Was ich heute ausblenden möchte, um das Thema an der Stelle auch direkt zuzuschneiden, ist das Zitieren, also die Frage, wenn ich eine juristische Quelle bereits vor mir habe, wie kann ich die eigentlich so einbinden in meine Hausarbeit, in meine Seminararbeit, vielleicht sogar auch mal in meine Dissertation, dass da mir nachher nicht jemand einen Strick draus dreht und sagt, das hast du nicht richtig zitiert, das hast du nicht richtig kenntlich gemacht, am Ende droht vielleicht sogar noch das Plagiat. Das ist etwas, was ich verschieben möchte in einen eigenen Lifehack, der vielleicht im Laufe des Jahres dann drankommt. Jetzt für diesen Moment soll es mir erstmal nur darum gehen, dass man überhaupt die Quellen, die man später zitieren könnte, dass man die überhaupt findet. Und da möchte ich jetzt mit Ihnen wie folgt vorgehen. Ich möchte zunächst Ihnen einmal kurz ein Gefühl dafür verschaffen, was gibt es überhaupt für Typen von Literatur, die man zitieren kann oder die man vielleicht auch eher nur vorsichtig zitieren sollte. Und dann möchte ich Ihnen die zwei Hauptrecherchewege vorstellen, wo ich Ihnen sage, das ist der Ansatzpunkt und ich möchte Ihnen ein bisschen sagen, wie ich das an Ihrer Stelle machen würde, womit ich auch selbst gute Erfahrungen gemacht habe. Also, beginne ich mal damit, dass ich Ihnen etwas dazu sage, was gibt es eigentlich für Literaturtypen? Was sind eigentlich die Dinge, die Sie dann nachher in die Fußnoten reinbauen? Zunächst einmal vielleicht das, was am häufigsten zitiert wird, sind juristische Zeitschriften. Damit sage ich Ihnen natürlich auch nichts Neues. Juristische Zeitschriften finden Sie natürlich über die großen Suchmaschinen, sind Ihnen aber auch aus dem Zeitschriftenregal in Ihrer Universitätsbibliothek bekannt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Die Zahl wächst sogar wahrscheinlich immer noch weiter an. Das fängt an natürlich von der NJW und der Juristenzeitung, geht aber in jeden kleinen Fachbereich hinein und es gibt immer noch mal neue Zeitschriften, die dazukommen. Früher aus dem Regal gezogen, heute über Suchmaschinen sehr, sehr leicht zu finden. Ich möchte Sie an der Stelle aber trotzdem dafür sensibilisieren, dass Sie tatsächlich auch mal Ausschau halten nach neuen Zeitschriften, die es vielleicht noch nicht so lange gibt, weil da gerade so viel kommt. Es gibt inzwischen tatsächlich auch Zeitschriften, die rein online verlegt werden oder wo jedenfalls das Print absolut im Hintergrund steht. Ich denke zum Beispiel an das German Law Journal. Das ist eine Zeitschrift, die ist aus dem internationalen Bereich, trotz ihres Namens. Es gibt aber auch einige andere, wie zum Beispiel die LRZ, eine rein online geschriebene Zeitschrift. Und das ist etwas, wo Sie vielleicht nicht immer über die juristischen Suchmaschinen rankommen, wo es auch sinnvoll ist, dass man darauf achtet, dass man nicht nur den Standard abgrast, sondern auch ein bisschen rechts und links schaut. Was vom Format her eine juristische Zeitschrift ist, das ist gleichermaßen zitierwürdig, egal ob das jetzt eine klassische alte Zeitschrift ist, die es auch in Papier gibt, oder ob es eine reine Online-Ressource ist. Wo Sie demgegenüber gut daran tun, ein bisschen Zurückhaltung walten zu lassen, sind reine Webseiten. Diese Frage gibt es immer wieder und ich habe jetzt gerade nicht live in den Chat reingeschaut, aber sonst käme die wahrscheinlich gleich auch. Kann ich in meiner Seminararbeit auch Webseiten zitieren? Die Antwort lautet, wie bei so vielem in Jura, es kommt darauf an. Es könnte sein, dass Sie tatsächlich in einem so neuartigen Thema unterwegs sind, dass es in der arrivierten juristischen Literatur noch kaum ernstzunehmende Quellen gibt und dass die neuen Diskussionen, die jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten erst angestoßen werden, dass die tatsächlich noch nicht in den juristischen Fachzeitschriften, sondern auf irgendwelchen Blogs oder vielleicht sogar auch mal auf LinkedIn angestoßen werden und zunächst einmal dort geführt werden. Wenn das so ist, dann ist es absolut legitim, dass Sie auch das als eine Quelle für Ihre Seminar-, Hausarbeit oder sogar Doktorarbeit nutzen. Dann nehmen Sie halt die URL her, vielleicht idealerweise nicht nur das, sondern Sie schauen auch, wer hat das Ganze geschrieben. Sie schauen auch, was ist vielleicht die Überschrift, so ähnlich wie Sie das bei einer klassischen juristischen Quelle auch machen würden. Und was gerne noch gesehen wird, ist, dass Sie das Abrufdatum der Webseite auch noch dazu schreiben. Und dann können Sie das absolut als auch ganz ehrenwerte und zitierwürdige juristische Quelle nutzen. Aber passen Sie auf. Häufig ist es so, dass die Diskussionen angestoßen werden, heutzutage vielleicht irgendwo bei LinkedIn, dass sie dann aber weitergetragen werden in den klassischen Zeitschriftenraum. Und wenn das so ist oder ab dem Punkt, wo das so ist, würde ich an Ihrer Stelle dann lieber die juristische Zeitschrift suchen. Und das bedeutet, Sie müssen alles, was Sie da auf irgendwelchen Webseiten finden, schon nochmal nachsuchen in den klassischen Zeitschriften. Und nur dann, wenn Sie feststellen, da gibt es kein Pendant zu dieser reinen Webseite, erst dann dürfen Sie die Webseite zitieren. Und ansonsten lassen Sie einfach weg. Man kann theoretisch darüber streiten, ob man die dann als Erstquelle, weil die Sache zuerst dort diskutiert wurde, ob man die als Erstquelle zitiert. Ich würde aber dann tatsächlich mich auf die klassische Fachliteratur stützen. Die Webseiten binden Sie ein, vielleicht in ein Literaturverzeichnis. Wenn es zu viele sind, würde ich die vielleicht sogar in ein eigenes Verzeichnis aufgerufener oder zitierter Webquellen übernehmen und es gewissermaßen aus dem klassischen Literaturverzeichnis ausgliedern. Das gilt in gleicher Weise übrigens auch für zum Beispiel Videos oder Podcasts. Auch da kann es theoretisch sein, dass Sie auf YouTube zum ersten Mal eine Diskussion finden oder auf Spotify, die Sie so in der Fachliteratur noch nicht finden. Auch das ist grundsätzlich zitierwürdig. Sie könnten dann sogar hingehen mit einem Zeitstempel und sagen, beim YouTube-Video an der und der Stelle ist alles denkbar. Aber auch da, Vorsicht, erst dann, wenn die juristische Fachliteratur nichts dergleichen bietet, sollten Sie auf solche Quellen aufweichen. Ansonsten bleiben Sie erstmal schön bei den Zeitschriften und natürlich sollten Sie auch dabei nicht stehen bleiben, sondern neben den Zeitschriften die zweite große Quelle, die Sie als Juristinnen und Juristen zur Verfügung haben, sind natürlich die Bücher. Bei Büchern hören Sie regelmäßig das Wort, das Sie vielleicht nicht unbedingt verstehen, die sogenannte Monographie. Da sollten Sie wissen, eine Monographie ist ein Buch zu einem Thema, üblicherweise verfasst als eine Promotion zur Habilitationsschrift. Aber es gibt manchmal auch ältere Professorinnen und Professoren, die nochmal sagen, ich nehme mir zwei Forschungsfreisemester und schreibe dann ein Buch zu einem großen Thema. Das ist eine Monographie, die jemand alleine zu einem einzigen Thema schreibt. Dann gibt es neben den Monographien natürlich noch andere Arten von juristischen Büchern. Es gibt Handbücher, häufig eher für Praktiker geschrieben. Da muss man schauen, ob es nicht vielleicht eher wissenschaftlichere Quellen zu etwas noch gibt. Es gibt Festschriften oder Gedächtnisschriften, die für irgendwelche großen juristischen Personen verfasst werden, um denen zu huldigen oder im Nachhinein zu huldigen. Das ist natürlich alles zitierwürdig. Ich würde es damit nicht übertreiben. Häufig haben Sie für so eine Seminararbeit allenfalls ein, zwei oder drei solcher Bücher und Sie werden sich eher mit den aktuellen Zeitschriften aufhalten. Aber zu wissen, dass es diese Bücher gibt, darin mal ein bisschen zu stöbern und die durchaus auch mal zu zitieren, das ist natürlich selbstverständlich, dürfen Sie und sollten Sie auch tun. Also ganz diesen Typ von Quelle rauslassen wäre sicherlich nicht sachgerecht. Und das bringt es manchmal heutzutage dann doch auch mit sich, wenn Sie sehr, sehr viel online tun können für Ihre Arbeit, dass Sie am Ende des Tages dann doch nochmal auch in eine physische Bibliothek echt reinlaufen müssen und ein Buch in die Hand nehmen müssen. Vieles, was heute erscheint, ist natürlich elektronisch verfügbar. Aber eben nicht alles. Und weil das so ist, man kann das planen. Ja, man muss nicht jeden Tag in der Bibliothek sitzen, aber man kann sich eine Literaturliste machen für die Bibliothekstage. Und da ist es dann auch gut, die Bücher auch wirklich in die Hand zu nehmen. Das versteht sich von selbst. Da kommen wir aber zum Zitieren noch darauf, dass Sie nicht blind zitieren sollten, weil Sie sehen, jemand anders zitiert Frau Meier in ihrem Buch auf Seite 357, sondern was immer Sie dann zitieren, müssen Sie natürlich dieses Buch auch echt in der Hand gehabt haben oder online besichtigt haben und diese Seite 357 aufgeschlagen haben. Wie schaut es aus mit sogenannter Grauliteratur? Das ist ein bisschen ein arroganter Begriff, möchte man vielleicht sagen. Also das Establishment sagt über bestimmte Literatur, die sollten Sie als Quellen aus Ihrer wissenschaftlichen Arbeit fernhalten. Was ist damit so gemeint? Insbesondere so Skripten von Repetitoren oder etwas wie, keine Ahnung, bürgerliches Recht für Dummies oder irgendwie sowas. Da finden Sie natürlich, wenn Sie zum Beispiel auf Amazon rausgehen, natürlich ganz viele auch juristische oder halbjuristische Sachen oder Beck-Ratgeber für Laien oder so etwas. Das würde man sagen, ist nicht wissenschaftlich geschrieben. Würde ich mich von fernhalten an Ihrer Stelle. Ich würde einen Unterschied machen zwischen dieser Grauliteratur, die eher zum schnellen Lernen oder schnellen Informieren geschrieben ist, einerseits und Webseiten andererseits. Denn Webseiten ist natürlich auch immer die Frage, ja, Wikipedia würde ich da nicht hernehmen, ja, wer hat sie geschrieben, und würde halt schauen, ob das eine Person ist, die irgendwie mit auch wissenschaftlichem Anspruch verfasst. Da kann man ihnen kein allgemeingültiges Patentrezept geben, das die schwarze von der grauen Literatur scheidet, ja, also die wertige von der, die so ein bisschen seichter ist. Da müssen sie jetzt selbst ein bisschen mit Augenmaß vorgehen. Und was grundsätzlich immer eine gute Idee ist, wäre einmal links und rechts zu schauen. Also wenn sie zum Beispiel auch in Monographien, in Doktorarbeiten oder Habilitationsschriften reinschauen, dann sehen Sie sehr schnell den Stil von Quellen, der dort anerkannt ist. Und wenn Sie ein Buch in der Hand haben, wo Sie sagen, das hilft mir jetzt zwar, aber das finde ich in solchen gewissermaßen ehrbaren Büchern nirgends zitiert, dann seien Sie lieber ein bisschen vorsichtig und überlegen sich, ob Sie diese Information vielleicht auch über eine klassische Quelle kriegen. Eine Sonderform von Büchern, auf die wir erst überraschend spät in Ihrem Studium aufmerksam werden, möchte ich aber dennoch heute noch mal besonders hervorheben, sind natürlich die Kommentare. Heutzutage teilweise sogar rein im Online-Bereich. Sie wissen das, es gibt inzwischen Online-Kommentare und Online-Großkommentare, die werden gar nicht mehr gedruckt. Drinnen steht natürlich dasselbe, es ist egal, ob Sie auf Papier oder auf dem Bildschirm lesen. Sie sollten wissen, was ein Kommentar ist, was Sie damit machen können. An dieser Stelle nur ein kleiner Vorgriff, ich gehe später nochmal näher darauf ein. Es handelt sich um ein oder mehrere Gesetze, die aber nicht solo daherkommen, sondern die mit Annotationen, mit Ergänzungen versehen sind, mit Verständnishilfen versehen sind, vor allen Dingen aber auch mit Hinweisen zur Literatur und zur Rechtsprechung. Weil Sie idealerweise in Ihrer juristischen Arbeit sehr viel mit Normen arbeiten, ist es, wie wir nachher sehen werden, sehr, sehr nützlich, tatsächlich auch Kommentare zu benutzen. Dabei sind Kommentare Bücher, die wie die anderen auch im Literaturverzeichnis aufgeführt werden, aber die Kommentare stehen eben häufig nicht für sich selbst, sondern sie weisen hin. Sie sind wie ein gesammeltes Wegweiser-Sammelsurium. Sie weisen hin auf andere Quellen, die Sie dann auch noch zu Rate ziehen, auch noch in die Hand nehmen und auch noch zitieren. Und gerade wegen dieser Zentralfunktion, wie eine Spinne, die da im Netz zwischen der ganzen Literatur Ihnen einen Weg weist oder ganz viele Arme hat in die verschiedenen Quellen hinein. Gerade deswegen ist die Kommentarliteratur ganz besonders nützlich. Wie sieht schließlich aus mit Rechtsprechung? Spielt natürlich auch eine große Rolle. Manche machen ein Rechtsprechungsverzeichnis und überlegen sich dann auch, wie sie Urteile irgendwie richtig zitieren. Auch dazu kommen wir später nochmal zu dem Lifehack, wo wir uns mit dem Zitieren auseinandersetzen. Klassisch muss eigentlich ein Urteil nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt werden, sondern das kommt einfach in die Fußnote mit der entsprechenden Fundstelle. Und da ist dann immer die Frage, wie man es zitiert. Da nehme ich nur mal vorweg, auch aus dem Lifehack fürs Zitieren. Es gab früher spezielle Bücher, die hochgehobene Rechtsprechung zusammengefasst haben, um eins hervorzunehmen, BGHZ und BGHST, also die sogenannte amtliche Entscheidungssammlung. Und man hat damals gesagt, wenn ich ein BGH-Urteil habe, das in der amtlichen Sammlung veröffentlicht ist, dann muss ich es auch mit der amtlichen Sammlung zitieren. Also dann darf ich nicht BGHST NJW so und so schreiben, sondern dann muss ich tatsächlich BGHZ zitieren, weil das die höchste aller Veröffentlichungsformen ist. Leider ist es sehr schwer, an BGHZ ranzukommen, jedenfalls im Online-Betrieb. Insofern, ich kann hier nur von mir sprechen und ich bin jetzt vielleicht da ein bisschen progressiver als andere. Ich würde sagen, ich würde es heute niemandem mehr ankreiden, wenn er sich die BGHZ-Quelle nicht heraussucht. Wenn der, ich weiß nicht, ob der Bundesanzeiger Verlag oder wer dazu oder Juris, wer dafür verantwortlich ist, BGHZ zu veröffentlichen, wenn die es halt nicht hinkriegen, das Ganze digitalisieren, dann finde ich nicht, dass man jungen Leuten zumuten sollte, dass sie dann tatsächlich fürs BGHZ auch nochmal in die Bibliothek in den hintersten Winkel kriechen oder darauf warten, bis der Band 34 aus irgendeinem professoralen Raum wieder zurückgekommen ist. Vielleicht gibt es das irgendwann, die Digitalisierung von BGHZ. Dann mag das man das wieder anders sehen. Für mich persönlich wäre es völlig ausreichend, wenn man ein Urteil zitieren würde mit sicherlich dem Datum und dem Aktenzeichen und dann aber auch mit einer online verfügbaren URL, also etwas wie OpenJur. Sollten Sie sich mal anschauen, wenn Sie es noch nicht kennen. Das ist eine sehr, sehr große, frei zugängliche Open Access Datenbank für ganz, ganz viele Urteile. Und das ist niedrigschwellig, ja, vor allen Dingen auch für mich als Korrektor. Wenn ich ein Urteil nachschauen möchte, dann ist es natürlich gut, wenn ich mich nicht irgendwo einloggen muss oder selbst irgendwo in die Bibliothek stiefeln muss, sondern wenn ich tatsächlich selbst einfach diese URL eingeben muss und das direkt mir auf dem Bildschirm holen kann. Deswegen würde ich persönlich sagen, in der Fußnote geht dann auch wieder in Richtung Zitieren, wäre es eigentlich völlig ausreichend, neben dem Datum, dem Aktenzeichen, so eine URL zu nennen. Das mögen andere aber noch anders sehen, da wäre ich dann vielleicht sogar in der Seminararbeit auch eher konservativ. In der Doktorarbeit oder Habilitationsschrift dürfen Sie dann vielleicht sogar irgendwann mal frech werden. So viel zum Thema, was gibt es eigentlich alles für Quellen, die Sie da zitieren können. Und jetzt ist natürlich bei der Recherche, wenn das unser Thema ist für den Lifehack, die ganz große Frage, wie komme ich eigentlich zu diesen Quellen hin? Natürlich kann ich in die Bibliothek reingehen und kann mich dort mal selbst orientieren, kann von Regal zu Regal wandern und schauen, was ich dort Spannendes finde. Aber also ehrlich gesagt, ich habe das damals sogar auch mal gemacht. Ja, ist auch gut, um sich in der Bibliothek zu orientieren. Viele sagen, das, was du ganz am Anfang deines Studiums machen solltest, ist einmal, keine Ahnung, eine Stunde, wenn ich eine Nacht in der Bibliothek verbringen und einmal alles anschauen, um sich dort ein bisschen zu Hause zu fühlen. Aber die Zeiten sind dann vielleicht auch vorbei. Welche klassischen Wege gibt es heutzutage, um juristische Literatur zu recherchieren? Aus meiner Sicht gibt es zwei Ausgangspunkte. Und Sie sollten beide Ausgangspunkte nacheinander wählen. Das eine ist ein Ausgangspunkt, der wird Ihnen so oder so auch intuitiv kommen. Da gibt es eher so die Frage, wie kann man den tatsächlich dann konkret gehen? Und der zweite Ausgangspunkt ist ein bisschen ein versteckter, den viele möglicherweise übersehen. Ich gehe auf beide nacheinander ein. Die beiden Ausgangspunkte sind, dass Sie einmal eine themenbezogene Recherche machen, dass Sie sagen, Sie schreiben gerade eine Arbeit über künstliche Intelligenz im Urheberrecht oder so etwas, dann ahnen Sie schon, dann werden Sie wahrscheinlich irgendwo in einer Suchmaske mal nach KI-Urheberrecht oder so etwas suchen. Also Sie haben das Thema vor sich und das geben Sie in die Suchmaschinen ein. Und die zweite, vielleicht etwas verstecktere Art zu recherchieren, wäre eine normbezogene Recherche. Das bedeutet, Sie geben nirgendwo einen Begriff ein, sondern Sie gehen von einer Norm aus und suchen normbezogen, welche Literatur es da so alles gibt. Schauen wir uns das mal nacheinander an. Beginnen wir mit der themenbezogenen Recherche. Bei themenbezogenen Recherchen ist es natürlich klar, Sie brauchen gute Suchkombinationen. Sie müssen also ein bisschen assoziieren, was sind wahrscheinlich so Soundwörter, die bei meinem Thema irgendwie in Aufsätzen eine große Rolle spielen könnten. Bei KI und Urheberrecht wäre das relativ einfach. Da sind es gleich schon diese Wörter. Und dann versuchen Sie das einzugeben und versuchen darüber zu Treffern zu kommen. Das können Sie bei KI und Urheberrecht unmittelbar so machen. Es könnte aber zum Beispiel natürlich auch sein, dass Ihr Thema ein bisschen schwieriger formuliert ist. Naja, vielleicht sowas wie maschinelles Lernen und Rechte des geistigen Eigentums. Ja, das ist relativ nah bei dem, was ich gerade gesagt habe. Maschinelles Lernen ist relativ nah bei KI und Rechte des geistigen Eigentums. Da wird es insbesondere auch um Urheberrecht gehen. Sie müssen da aber gewissermaßen ein bisschen flexibel sein in der Begriffsbildung. Sie müssen erkennen, dass Literatur, die etwas zu maschinellem Lernen sagt, womöglich in der Überschrift eher was zu künstlicher Intelligenz stehen haben. Das heißt, da müssen Sie von den Begriffen her ein bisschen rechts und links nach guten Suchkombinationen schauen und sehen dann, dass Sie vielleicht auch unterschiedliche Trefferlisten finden. Sollten Sie sich irgendwann in der Vergangenheit mal mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt haben oder sollte Sie das interessieren, wie arbeiten eigentlich Leute, die jetzt außerhalb unserer Frage hier, die ein Thema in juristischen, nicht juristischen, in Standard-Google-Suchmaschinen ganz nach vorne bringen wollen? Dann werden Sie sehen, die sogenannte Search Engine Optimization, SEO auch genannt, die arbeitet damit, dass man versucht zu antizipieren, welche Suchkombinationen werden die Nutzerinnen und Nutzer da draußen setzen und diese Suchkombinationen versuche ich in meinen Texten einzuwenden. Ist ganz nützlich. Schauen Sie vielleicht bei YouTube irgendwo mal ein Video zum Thema nicht nur Google AdWords, sondern Search Engine Optimization, dann sehen Sie ganz interessant, was Sie vielleicht vorher in diesem Ausmaß noch nicht wussten, wie das Internet teilweise funktioniert, wie auch Leute ganz bewusst versuchen, bestimmte Begriffe überzuerwähnen, um in den Google-Treffern oben zu landen. Vielleicht ist das für Sie auch schon selbstverständlich, aber so ein bisschen ein Verständnis dafür, wie diese Suchalgorithmen ticken, kann, glaube ich, auch dabei helfen, gute Suchkombinationen zu finden. Und dann ist die Frage, wo geben Sie sie ein? Und das werde ich Ihnen in den Shownotes jetzt zu diesem Livestream nachhinein reinschieben. Ich hatte ja auch schon beim ersten Live-Hack gesagt, der wird später auch dauerhaft verfügbar sein auf YouTube. Sie können also auch andere darauf aufmerksam machen, die vielleicht mit gleichen Fragen konfrontiert sind. Aber ich nenne es jetzt auch schon mal. Standardmäßig werden Sie wahrscheinlich sagen, naja, ich kenne Back Online, also gebe ich das da ein und das liefert mir so viele Treffer, dass ich damit schon sehr, sehr weit komme und vielleicht lasse ich es dann auch dabei. Ich würde Sie ermuntern wollen, dort nicht stehen zu bleiben, denn bei Back Online finden Sie vielleicht so 60% dessen, was Sie verwerten können. Es ist natürlich die größte juristische Datenbank und wenn Sie da schlau suchen, finden Sie sehr viel. Sie finden sogar teilweise auch Hinweise auf Quellen, die nicht im Volltext selbst bei Back Online verfügbar sind. Das ist ja auch super gut. Nur, es gibt eben doch auch noch einige Literatur da draußen und es mag manchmal sein, dass ein besserer Treffer für das, was Sie eigentlich suchen, woanders steht. Dazu sollten Sie unbedingt mit Juris, dem Rechtsportal, vertraut sein. Das ist die andere große Suchmaschine, nicht ganz so groß wie Back Online, aber die haben doch inzwischen auch sich durch viel Literatur auch von anderen Verlagen reingefressen und da ist inzwischen ein ganz großer Korpus da von juristischem Material und das, finde ich, gehört zur Seriosität, vielleicht nicht schon des ersten Semesters, idealerweise natürlich dort dazu, aber spätestens, wenn Sie die erste Seminararbeit schreiben, da Sie tatsächlich sich die Mühe mal machen und sich anschauen, wie das an Ihrer Hochschule läuft mit Juris, wo Sie sich einloggen können, welche URL Sie da eingeben müssen und sich dann bei Juris orientieren. Ich kann Ihnen so viel versprechen. Ich persönlich habe auch manchmal, meistens wahrscheinlich, Back Online als ersten Ausgangspunkt. Aber aus meiner Sicht ist Juris eigentlich die schönere Suchmaschine. Die ist irgendwie klarer aufgebaut, hat eine sehr, sehr klare Struktur, frei von irgendwelcher Werbung für irgendeine Back-Akademie oder so etwas. Die sagt sehr, sehr klar, einfach gibt die Informationen schwarz auf weiß, die ich haben möchte. Das finde ich sehr ansprechend. Und sie hat auch eine sehr, sehr klare Suchstruktur. Sie hat sehr, sehr schöne Kriterien, nach denen man filtern kann. Machen Sie sich doch bitte mal die Mühe, auch wenn es eine halbe Stunde kostet. Sie sind ja auf dem Weg, Juristin oder Jurist zu werden. Das heißt, Sie werden Ihr ganzes Leben lang immer wieder juristisch suchen müssen. Und dann die Suchmaschine Nummer 2 ganz zu ignorieren, finde ich einfach keine gute Idee. Nehmen Sie sich zur Not ein gutes Glas Rotwein am Abend und nehmen Sie sich dann einfach mal Juris vor. Tauschen Sie sich vielleicht auch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus, ja, wie Sie suchen, was Sie da noch besser machen können. Aber das wäre ein ganz wichtiger Punkt, den ich Ihnen heute mitgeben möchte, dass Sie bitte Juris nicht übersehen oder beiseite schieben, nur weil sie vielleicht nicht ganz so groß ist wie Back Online. Sie kommen über Back und Juris vor allen Dingen natürlich an Aufsätze und an Urteile. An die Bücher kommen Sie nicht so sehr dran. Da kommen Sie inzwischen aber auch relativ einfach dran, indem Sie in den Online-Suchkatalog Ihrer Fakultät oder Ihrer Universität reingehen. An vielen Universitäten heißt der OPAC-Katalog. Auch das kann man vielleicht ein, zwei Semester lang beiseite schieben. Machen Sie das aber mal und versuchen Sie sich anzugewöhnen, dort genau so zu suchen, wie Sie auch bei Google vielleicht, aber eben auch bei Back Online suchen würden. Also mit schlauen Suchkombinationen schauen, dass man gute Treffer findet. Sie können dort heute sogar, ich weiß, häufig steht dann hinter OPAC-Suche der mühsame Gang in die Bibliothek. Wie gesagt, den würde ich Ihnen auch nicht ganz ersparen wollen. Sie können aber, wenn Sie es mal ein bisschen bequemer machen wollen, natürlich regelmäßig auch links einen Filter einstellen, der da sagt, reduziere die Suche auf E-Books, ja, und dann sehen Sie, es ist heutzutage erstaunlich, gerade bei aktuellen Fällen, aktuellen Themen, erstaunlich vieles schon als E-Book in den Uni-Bibliotheken verfügbar. Das heißt, da haben Sie dann direkt den Link, da haben Sie so ähnlich wie bei Back Online, vielleicht nicht im HTML, sondern dann im PDF-Format, haben die Quelle aber virtuell da. Und diesen Weg gehen, glaube ich, gar nicht so viele und Sie sollten das unbedingt tun. Das gilt auch für Suchkataloge, vielleicht sogar mal von anderen Universitäten, zumindest in der gleichen Stadt. Hardcore-Juristinnen und Juristen, vielleicht für eine Doktorarbeit, würden auch mal hingehen bei den großen MPIs, schauen, also in meinem Bereich etwa im internationalen Privatrecht. Da gehen dann viele am Ende des Tages für ihre Doktorarbeit dann doch mal ein, zwei Tage nach Hamburg, weil dort die größte internationalrechtliche Bibliothek ist. Da muss man auch deren Suchkatalog kennen. Das ist für Sie jetzt vielleicht noch nicht ganz so relevant. Aber wenn Sie zum Beispiel in Berlin studieren, wie das jetzt meine BSP-Studierenden tun, die wissen, es gibt neben uns einmal auf der einen Seite die Potsdamer, das ist zwar ein anderes Bundesland, aber auch nicht so weit entfernt. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Humboldt-Uni, es gibt die Freie Uni Berlin und es gibt noch die Staatsbibliothek. Das ist ein Privileg, das die Berliner mit den Münchnern teilen. Eine zusätzliche staatliche Bibliothek. In Berlin heißt es der Stabi-Cat. Das ist also eine parallele Suchmaschine für den Stabi-Staatsbibliothekskatalog. Auch das ist jetzt dann Weg von überschaubarer Länge. Manche Bücher, die vielleicht daheim nicht da sind, die finden Sie da dann in der Staatsbibliothek. Auch damit sollten Sie zumindest grundsätzlich vertraut sein. Und dann gibt es zum guten Schluss noch ein paar unkonventionelle Suchmaschinen, mit denen Sie vielleicht gar nicht gerechnet haben, aber auch die würde ich an Ihrer Stelle bemühen. Die erste ist ganz easy, Google. Google liefert Ihnen wahrscheinlich viele Dinge nicht im Volltext. Einverstanden. Aber Google hat natürlich sehr, sehr viele Quellen doch dann irgendwie im Zugriff oder irgendwie gelistet. Also gehen Sie doch einfach mal hin, insbesondere dann, wenn Sie vielleicht bei einem Thema unterwegs sind, wo so viel gute andere Literatur gar nicht verfügbar ist, und geben Sie mal Ihre zentralen Suchwörter auf Google ein. Vielleicht finden Sie dann doch einen Hinweis auf einen Thalia Buchshop oder so etwas, wo dann doch ein Buch dazu da ist, das Sie so noch nicht gesehen haben. Vielleicht finden Sie auch unter Google Books ein Buch tatsächlich mal im Volltext digitalisiert oder als PDF digitalisiert. Gerade alte Bücher sind da häufig. Sie können auch direkt suchen unter Books, Google oder unter Google Scholar. Das wäre ein rein wissenschaftliches Netzwerk. Und machen Sie das einfach mal. Da finden Sie dann vielleicht sogar auch viel internationale Literatur. Und die Eingabe ist schnell gemacht und der Erkenntnisgewinn sehen Sie dann schon. Er kann zuweilen groß sein. Und wenn es nicht so viele Treffer gibt, dann sind Sie auch schnell damit wieder fertig. Stichwort internationaler Bereich, da gibt es eine eigene Datenbank, wo sehr viele englischsprachige Autorinnen und Autoren eine Open Access Vorabveröffentlichung ihrer Journal-Beiträge machen. Die heißt Social Science Research Network, SSRN.com. Auch das kommt in die Shownotes rein. Sehr, sehr viel das, was anderswo hinter der Paywall steht und nachher also hinter einer Bezahlschranke einer Zeitschrift verfügbar ist, finden Sie bei SSRN bereits vorab im Open Access stehen. Also gerade für diejenigen von Ihnen, die vielleicht sogar schon eine Doktorarbeit schreiben, ist das eine Sache, die Sie auf jeden Fall auf den Radar nehmen sollten. Schließlich ein fieser Trick, ja, wenn Sie mal ein ganz teures Buch vielleicht sogar haben, irgendein Handbuch für 230 Euro, voll einschlägig, aber in Ihrer Bibliothek nicht da, Sie wissen nicht, wie Sie drankommen können. Gibt es Leute, die auch sagen, man könnte es mal einfach bei Amazon bestellen, sich anschauen und dann das Widerrufsrecht ausüben und das retournieren. Sollte man nicht so häufig machen, keine Frage, aber ich meine, der Verbraucherrechtsgesetzgeber sieht das vor, dieses Widerrufsrecht. Es fragt nicht, ob man in das Buch mal reingeschaut hat, es sagt sogar eher, das darf man prüfen, wenn es denn so wichtig ist. Wissen Sie, dann wäre das auch nicht mit Kosten verbunden, sondern vielleicht nur mit einem ein, zwei Tagen Wartezeit auf den Versand. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Manchmal gibt es Bücher, die nur noch antiquarisch zu haben sind, die dann vielleicht aber sogar sehr, sehr günstig sind. Und da gibt es eine zentrale Seite, die ich Ihnen auch reinkommentiere in die Shownotes, zvab.com. Das ist der Zentralkatalog der deutschen Antiquariate. Da finden Sie dann so Links zu irgendwelchen Antiquariaten oder wahrscheinlich auch zu sowas wie Medimops oder solchen Second-Hand-Bookstores. Und dort können Sie häufig für ein paar Euro alte Bücher tatsächlich kaufen. Vielleicht auch eher ein Tipp für die Doktorarbeit, aber auch das einfach mal zu wissen, ist vielleicht sogar auch fürs Private Außerjuristische gar nicht so schlecht. Wenn Sie mal ein gebrauchtes Buch kaufen wollen, dann über diesen Antiquariatskatalog finden Sie manche ganz, ganz interessante und gute und alte Schätzchen. Das alles war das, was ich Ihnen sagen wollte zum Thema themenbezogene Recherche. Sie haben bereits ein Thema im Kopf, Sie entwickeln daraus gute Suchkombinationen und Sie geben sie in verschiedene Suchmaschinen ein. Und ich wollte Ihnen so unterm Strich einfach eben sagen, lassen Sie nicht es bei Beck Online stehen, sondern gehen Sie weiter zu Juris, gehen Sie aber auch zu den Uni-Katalogen und zu sonstigen Suchmaschinen und schauen Sie einfach dort, was geschrieben ist. Das wird in der Regel doch dann noch ein paar mehr Quellen geben, als das, was Sie einfach nur bei Beck finden. Nun hatte ich Ihnen eingangs gesagt, es gibt neben der themenbezogenen Recherche noch eine andere Art von Recherche und die ist mindestens genauso wichtig, die normbezogene Recherche. Warum möchte ich das so besonders betonen? Man liest viel zu viele Arbeiten so als Korrektor, wo man sich am Ende fragt, soll das überhaupt eine juristische Arbeit gewesen sein? Das Thema ist nicht so dramatisch bei Hausarbeiten, weil Sie bei Hausarbeiten eine konkrete Fallfrage haben, so ähnlich wie bei der Klausur. Und da sind Sie gewohnt, auch nach Anspruchsgrundlagen zu suchen. Et voilà, ist die Norm eigentlich schon da. Es ist aber gefährlicher, auf diesen Abweg zu kommen, die Normen wegzulassen, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben oder vielleicht manchmal sogar auch so eine Masterarbeit. So etwas liest man relativ häufig. dass man dann erstmal 20 Seiten ausbreitet, irgendwie allgemeiner Hintergrund und kein Paragraph kommt rein. Und das ist für juristische Arbeiten generell, glaube ich, kann man sagen, keine gute Idee. Sondern Sie sollten immer überlegen und auch relativ früh bei Ihrer Arbeit schon überlegen, welche Normen können eigentlich für die Lösung dieses Falls oder für die Lösung dieses Themas eine Rolle spielen. Es kann natürlich sein, dass Ihre themenbezogene Recherche Ihnen diese Norm auch schon liefert, ja, weil Sie dann sehen, unter der Überschrift KI im Urheberrecht kommen Sie in das Urheberrechtsgesetz hinein und dann sind da bestimmte Paragraphen relevant, da werden Sie gewissermaßen mit der Nase drauf gestoßen. Jedenfalls aber, egal ob Sie selbst drauf kommen oder ob Sie über die Themenliteratur drauf kommen, ziehen Sie ganz bewusst diese Normen heraus und überlegen Sie sich, ob die einschlägig sind oder diskutabel sind für Ihre Arbeit und versuchen Sie tatsächlich auch möglichst viele Paragraphen oder jedenfalls ausreichend Paragraphen in Ihrer juristischen Arbeit zu erwähnen. Denn Sie sind ja Juristinnen und Juristen und Sie sollen lernen, mit Normen zu arbeiten. Und am Ende muss jemand, auch der eine Seminar- oder Masterarbeit schreibt über ein Thema, der muss am Ende, weil es ein juristischer Arbeit ist, eben auch sagen, welche Vorschriften sind anwendbar, wo lassen Vorschriften Zweifel bei der Auslegung, wie sollte man da vielleicht rechtspolitisch vorgehen und so weiter. Bei Hausarbeiten sowieso, aber selbst bei Seminar- und Masterarbeiten wird Ihnen niemand einen normorientierten Ansatz übel nehmen, sondern wird ihn eher gutieren. Und wenn Sie dann jetzt eine Norm haben, dann sollten Sie die natürlich erst einmal lesen, um zu verstehen, wo könnte vielleicht auch das Problem sein, wie können Sie die anwenden, zu welchen weiteren Normen wird vielleicht sogar noch verwiesen. Aber dann, wenn Sie sowieso bei einer häuslichen Arbeit sind, über mehrere Wochen oder mehrere Monate, gehört es natürlich zur Seriosität dazu, ganz genau hinzuschauen, wie versteht man heutzutage diese Norm? Wird sie überhaupt so angewendet, wie man sie unbefangen liest? Wird sie vielleicht erweitert angewendet? Gibt es Analogien? Gibt es Querverbindungen zu anderen Normen und so weiter und so fort, die Sie vielleicht aus der themenbezogenen Literatur nicht so klar rausnehmen? Und genau für diese Fragen, wie ist eine Norm präzise zu verstehen, sind juristische Kommentare gut. Also nutzen Sie die nicht nur als eine Ressource, die man irgendwo auch noch so mitzitiert, weil man gehört hat, naja, man muss irgendwie MyCode zitieren und nach irgendeinem Back-Online-Kommentar und dann, weiß ich auch nicht, noch an Ehrmann oder irgendwie sowas am Rande, was nicht so häufig zitiert wird, einfach um zu dokumentieren, dass man sehr, sehr viel gesehen hat. Nein, nutzen Sie die Kommentare ganz bewusst in einer sehr, sehr frühen Phase, vielleicht sogar ganz am Anfang Ihrer Arbeit, wenn Sie brainstormen und sich überlegen, welche Paragraphen können eine Rolle spielen. Das ist nicht schlechter als die kluge Wahl von Suchkombinationen, vielleicht sogar teilweise besser. Und noch ein draufgesattelter Tipp. Nutzen Sie idealerweise, insbesondere am Anfang, nicht irgendwelche Kommentare, sondern gehen Sie möglichst früh in die Großkommentare rein. Warum? Es gibt, die meisten Kommentare sind Kleinkommentare, auch wenn sie nicht so heißen. Selbst so ein Grüneberg, ja, ist am Ende ein Kommentar von überschaubarer Länge. Und wenn man auf eine bestimmte Länge begrenzt ist, natürlich kann man nicht jedes Detail irgendwie abfrühstücken, sondern muss manchmal auch fünf gerade sein lassen oder muss es manchmal bei einer allgemeinen Beschreibung belassen. Das geht nicht anders, wenn der Platz begrenzt ist. Aber das ist für Sie womöglich fatal, denn gerade bei Arbeiten zu innovativen Themen geht es womöglich um ganz kleine Facetten des Themas, die ein solcher kürzerer Kommentar dann nicht ganz ausleuchten kann. Und das wäre bitter, wenn Sie zunächst mit den kleinen, schnellen Kommentaren arbeiten, irgendwo sich mal einen alten Grüneberg von 2022 gezogen haben oder bestellt haben für 30 Euro und dann sind Sie nicht nur in einer veralteten Auflage, sondern Sie sind irgendwo auch, wo das Ganze noch nicht auskommentiert ist. Und dann nach 4 Wochen oder 4 Monaten Arbeit merken Sie auf einmal, ah, da gibt es noch ein anderes Problem. Und Sie hätten dem vorbeugen können, wenn Sie ganz am Anfang direkt in einen Großkommentar gegangen wären. Also, diese Großkommentare sind auch in der Regel verständlich strukturiert. Da können Sie wunderbar in der Struktur einer Norm ganz genau beim Tatbestandsmerkmal hingehen und können sehen, wie ist das konkret für Arbeitnehmer anzuwenden zum Beispiel. Und dann finden Sie genau das präzise kommentiert, was Sie brauchen. Machen Sie das, wenn Sie, ebenso wie ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie online bisher nur bemüht haben und noch nie bei Juris waren und Sie jetzt nach dieser Einheit alle sofort auf Juris ausströmen, strömen Sie bitte auch nicht nur in die kleinen Kommentare, sondern auch in die Großkommentare aus. Schauen Sie sich das einmal an. Was sind Großkommentare? Kann ich jetzt für meinen zivilrechtlichen Bereich sagen. Es ist allen voran der BEC-OGK, der BEC-Online-Großkommentar. Bisschen kleiner, aber auch groß ist der Münchner Kommentar. Und dann bei Juris steht noch ein anderer wichtiger Großkommentar, der Staudinger. Also im BGB-Bereich etwa sind diese drei Kommentare, meine ich, für eine Arbeit, jedenfalls für die zentralen Problempflicht, sogar für eine Haus- oder Seminararbeit, die man nur 6 oder 8 Wochen lang bearbeitet, dass man jedenfalls bei den zentralen Normen all diese 3 großen Kommentare zu Rate gezogen hat. Womöglich hat nicht jede Bibliothek ein BEC-OGK-Abo. Dann gehen Sie hin und beschweren sich, oder nein, fassen das positiver, regen Sie das an, dass es ins Abo aufgenommen wird. Machen Sie es vielleicht mit ein paar Kommilitonen zusammen, beziehen Sie die Fachschaft mit ein. Das ist die zentrale, seriöse Quelle. Wenn Sie mit einem kleinen Kommentar arbeiten, dann kommen Sie nicht dort an und können Sie das nicht mit der notwendigen Sicherheit bearbeiten, wie wenn Sie sofort in den Großkommentar reingehen. Natürlich können Sie am Ende des Tages auch noch Kleinkommentare zitieren. Ja? Vielleicht sagt auch ein Großkommentar, ein BEC-Online-Großkommentar sagt, ja, dieses Argument wurde seinerzeit im Normos-Handkommentar entwickelt. Ja, wunderbar, dann gehen Sie da auch rein und zitieren das. Aber fangen Sie nicht mit den kleinen Kommentaren an. Das ist einfach vergebene Zeit, weil Sie Gefahr laufen, Dinge zu übersehen. Wenn Sie diese Themen vertiefen wollen, möchte ich Ihnen noch ein Buch an die Hand geben, das Sie dann nicht recherchieren können, sondern das Sie dann in Shownotes entnehmen können. Aus der Feder von Schäfer und Schimmel, ein Buch, das heißt Juristische Recherche, ist im vergangenen Jahr 2024 erschienen, hat es vielleicht auch in der Lehrbuchsammlung bei Ihnen. Das könnten Sie sich nochmal anschauen, wenn Sie sagen, das, was Fries jetzt hier in seinem Lifehack in einer halben Stunde runtergerissen hat, das reicht Ihnen noch nicht, Sie möchten noch weiter. Einverstanden. Also, Sie haben jetzt bisher schon an To-Dos mindestens gesammelt, Juris zu besichtigen und BEC oder andere Großkommentare zu besichtigen. Jetzt wechsle ich mal in den Chat hinein und wenn Sie da jetzt was reingeschrieben haben, dann lese ich das jetzt und versuche es jetzt zu beantworten. Wenn Sie noch nichts reingeschrieben haben, aber noch was reinschreiben wollen, dann können Sie das jetzt noch tun. Also die erste Frage lautet, wie wird eigentlich künstliche Intelligenz die juristische Recherche verändern? Ich glaube, das werden wir gar nicht merken, kaum merken. Was man heute schon sieht, ist, dass zum Beispiel bei BEC sehen Sie, Urteil wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zusammengefasst. Okay, wenn das so ist, dann haben Sie eine andere Art der Zusammenfassung. Ob die nun besser oder schlechter ist, können Sie wahrscheinlich darüber streiten, wie immer bei KI. Aber da sehen Sie es mal. Ansonsten wird das in den Algorithmus, in den Suchalgorithmus eingewoben werden. Und da steht nicht mehr unbedingt, ja, bei Ihrer Google- oder BEC-Online-Suche ist jetzt irgendwie auch ein bisschen KI mit dabei gewesen. Das bedeutet, da sehe ich jetzt jedenfalls in den nächsten 2 Jahren keine Revolution, die den Art der Recherche großartig verändern wird. Natürlich kann man darüber nachdenken, ob neue Rechercheformen dann irgendwann mal sich ein bisschen durchsetzen. Zum Beispiel, dass ich die Aufgabenstellung als Ganze irgendein ChatGPT einfüttere und dann bekomme ich sofort ein fertiges Literaturverzeichnis ausgespuckt. Ich bekomme vielleicht sogar auch schon Zitierstellen ausgespuckt mit irgendwie Fußnoten und so weiter und so fort. Sie ahnen aber schon, in einer juristischen Hausseminararbeit oder sogar Promotionsschrift dürfen Sie sich darauf nicht verlassen. Sie können das immer, solange es Ihnen Ihre Uni nicht verbietet, als Ausgangspunkt nehmen, aber Sie dürfen nicht, nicht das ungeprüft einfach blind übernehmen, was die KI Ihnen da anliefert. Und das muss jeder dann überlegen. Es ist vielleicht auch etwas, was jetzt in den nächsten Jahren dann fortentwickeln wird, wie man das macht. Auch da würde ich grundsätzlich sagen, beachten Sie natürlich das, was Ihre Uni Ihnen vorschreibt. Zugleich experimentieren Sie einfach damit. Schauen Sie kritisch hin, ob das einfach einen Mehrwert hat, weil es vielleicht schneller geht. Und ich habe das eben nicht erwähnt, aber warum nicht auch mal tatsächlich Suchkombinationen oder ganze Fallfragen auch heute schon bei ChatGPT eingeben. Mehr als schlechte Treffer kann es nicht sein. Sie müssen dem sowieso auf den Zahn fühlen und sich da frühzeitig mit auseinanderzusetzen, ist aus meiner Sicht gar nicht schlecht. Dann ist eine weitere Frage. Sie sagen, in Hausarbeiten kommen in der Regel eher unbekannte Themen als Transferaufgabe. Und dann ist die Frage, wie man sich da in einen Rechtsbereich neu einarbeiten kann. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, mit einem Überblicksaufsatz, vielleicht sogar auch ganz am Anfang mal mit einer schnellen Wikipedia-Recherche. Und dann muss ich das natürlich auch so ein bisschen setzen. Ja, dann schauen Sie vielleicht sogar auch mal zu einem YouTube-Video zu einer neuen Technologie und überlegen sich, wie das irgendwie relevant ist. Am nächsten Tag ist das für Sie schon ein bisschen selbstverständlicher und so lesen Sie mir mal irgendwie in der Use einen Überblicksaufsatz. Dann geht es weiter, dass Sie vielleicht einen zweiten Überblicksaufsatz lesen. Da kommen bestimmte Themen dann schon zum zweiten Mal vor. Na wunderbar. Dann gibt es bei Ihnen wieder ein Learning und Sie bekommen einfach auch selbst ein Gefühl dafür, was in diesem Rechtsbereich wichtig sein könnte. Und dann gehen Sie vielleicht tatsächlich mal normbezogen rein in die Kommentare. Sie schauen, um welche Normen geht es da. Sie brainstormen ein wenig. Vielleicht dürfen Sie bei Ihrer Arbeit auch mal mit Kommilitoninnen und Kommilitonen sprechen. Einfach, ich würde sagen, das geht scheibchenweise. Es gibt da nicht die eine große Erleuchtung, sondern seien Sie am Anfang unkonventionell, wenn Sie sich ein bisschen einlesen. Lesen Sie nicht gleich eine Habilitationsschrift zu dem Thema, sondern versuchen Sie es auf einer leichten Verständnisebene zu beginnen und sich dann langsam vorzuarbeiten. Eine weitere Frage, die ich sehe, das Thema Libra ChatGPT, wie man damit umgehen sollte in der täglichen juristischen Arbeit oder der Chatbot von Back Online. Auch da würde ich tatsächlich sagen, ausprobieren, so ähnlich wie ich es eben zu ChatGPT gesagt habe. Ich kann das, zum einen mache ich es nicht jeden Tag, gestehe ich Ihnen. Ich habe es immer mal wieder gemacht bei ganz vielen verschiedenen juristischen Fragestellungen. Ich habe immer mal wieder gute Erlebnisse gehabt, ich habe immer mal wieder schlechte Ergebnisse gehabt. Das hängt sehr davon ab, wie spezialisiert sind Sie mit Ihrem Thema oder in Ihrer Arbeit unterwegs. Und was Sie nach wie vor aber brauchen, ist einfach eine kritische Überprüfung. Das heißt, bleiben Sie nicht bei so einem KI-Automaten stehen, sondern versuchen Sie dann im Anschluss auch über die klassischen Aufsätze das irgendwie abzusichern. Dann sehen Sie schon, ob es passt oder nicht. Das heißt aber andersrum auch, ignorieren Sie nicht diese neue Technik. Erliegen Sie nicht der Fehlannahme, das ist irgendwie früher nicht da gewesen. Meine Professorinnen und Professoren kennen das noch nicht. Sie haben es mir nicht empfohlen. Es gibt sogar irgendeinen Wisch, den ich unterschreiben soll, KI nicht einzusetzen. Deswegen halte ich mich davon fern. Das ist böse. Das finde ich seinerseits einen kritischen Ansatz, denn was da ist, wird in absehbarer Zeit genutzt werden. Und Sie müssen sich auf Ihre berufliche Arbeit vorbereiten und da müssen Sie up to date sein mit der Technologie, die Sie nutzen. Sonst sind Sie einfach irgendwann im Hintertreffen. Jetzt bin ich im Wesentlichen, glaube ich, mit den Fragen durch, die ich im Chat gelesen habe. Ich bin mit dem durch, was ich auf meinem eigenen Zettel hatte. Ich hatte ja eingangs zu der ersten Einheit gesagt, dass ich vielleicht auch mal nur einen viertelstündigen Lifehack mache. Es ist jetzt eher wieder in Richtung Dreiviertelstunde gegangen. Aus meiner Sicht könnten wir es dabei bewenden lassen. Zwei Dinge möchte ich noch sagen. Ich habe heute eine neue Kamera eingesetzt und in meiner Vorschau, die ich jetzt beim Senden dieses Livestreams sehe, sehe ich tatsächlich nur das anfängliche Bild, also wo Lifehack Jura draufsteht, und ich sehe kein Bewegtbild, was vielleicht ein bisschen das visuelle Erlebnis, auch wenn es nicht toll ist, jetzt meine Nase zu sehen, ist aber vielleicht ein bisschen lebendiger, wenn man auch ein Bewegtbild vor sich hat. Da muss ich dann nachher nochmal schauen, ob Sie das überhaupt gesehen haben oder ob Sie das ertragen haben, hier nur einfach mit dem statischen Folie behelligt zu sein. Sollte letzteres der Fall sein, weil ich jetzt hier die neue Kamera eingesetzt und nicht richtig eingebunden habe, würde ich tatsächlich den Livestream zu einer anderen Seite einfach nochmal machen, weil das gehört, glaube ich, für mich dann doch irgendwie dazu. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist nochmal die Entschuldigung dafür, dass es jetzt heute zu ungewohnter Zeit war, aber die Aufzeichnung, die kann das hoffentlich ein bisschen erträglicher machen für diejenigen, die jetzt natürlich nicht zuhören und nicht konnten. Beim nächsten Mal ist es tatsächlich wieder so, dass ich wegen einer Konferenz an dem ersten Freitag im Monat verhindert bin. Deswegen habe ich vorläufig mal anvisiert, dann den Montag zu nehmen. Das wäre der 7. April und auch da passt mir, ehrlich gesagt, dann wieder 9 Uhr besser als 12 Uhr. Irgendwie muss ich diese Lifehack von der Zeit hier noch so ein bisschen finden. Nach dem, was ich weiß, wenn Sie das bei YouTube abonnieren oder sich da irgendwie reinklicken, dann bekommen Sie eine Nachricht, wenn der Livestream online geht. Und ich hoffe, dass dieses Zurechtruckeln bei den Terminen für Sie am Ende des Tages dann doch irgendwie noch erträglich ist. Vielleicht ruckelt es sich dann irgendwann auch auf eine Standardzeit ein. Das Thema des nächsten Lifehacks kann ich Ihnen schon sagen. Das wird der Semesterstart sein, da geht es ja wieder rein ins Sommersemester und ich glaube, da gibt es einige Dinge, die man, weil es einfach nochmal von Neuem beginnt, weil einem Neuen ein Zauber innewohnt, richtig machen kann oder die man auch aus dem Blick verlieren kann, und da möchte ich Ihnen einfach ein paar Ideen geben, was ich an Ihrer Stelle am Semesterstart machen würde. Programme wie Zotero habe ich nicht genannt, auf die letzte Frage, die jetzt noch reinkommt, und das ist, wenn ich da richtig orientiert bin, ich kenne auch nicht alles, was an Software inzwischen draußen auf dem Markt ist, ist Zotero ein Literaturverwaltungsprogramm, das käme aber dann in den Zitier-Lifehack rein. Also, heute nicht erwähnt, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Montag. Machen Sie es gut. Wenn Sie Anregungen haben dazu, wie es weitergehen könnte mit dem mit den Lifehacks, wenn Sie Anregungen haben für ein Thema oder wie ich das Ganze hier aufsetzen soll, immer her damit, martin.fries@businessschool-berlin.de. Ansonsten eine gute Zeit und bis bald.